NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Was nun, Thüringen? Das ist heute die Frage. Einen Tag nach einer Landtagswahl, deren Ergebnis die Bildung einer neuen Landesregierung extrem schwierig macht. Wir analysieren die Situation in mehreren Beiträgen und dem Kommentar. Wir sind in Frankfurt in der Europäischen Zentralbank. Die hat nämlich heute einen Festakt angesetzt, heute Nachmittag zur Verabschiedung von EZB-Chef Mario Draghi. Und wir fragen nach, ob da wirklich was dran ist, dass Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel einen neuen Job bekommt als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Aber erstmal grüßt das Murmeltier. Ja, wir reden mal wieder über den Brexit. Die EU hat sich geeinigt, dass Großbritannien am 31. Januar, so ist es richtig, raus ist aus der Union. Es sei denn, die Briten gehen früher. Und was dann wie ein weiteres Stück Realsatire klingt, ist ein Stück Realpolitik aus Brüssel. Von dort Astrid Korall.
Eins bleibt den Staats- und Regierungschefs der EU in den kommenden Tagen erspart. Ein weiterer Sondergipfel zum Brexit. Denn die 27 EU-Botschafter einigten sich darauf, den Austritt der Briten ein drittes Mal zu verschieben. Der Brexit-Chef-Unterhändler Michel Barnier zeigte sich zufrieden und sprach von einem kurzen, effektiven und konstruktiven Treffen.
It was a very short and efficient and constructive meeting and I am happy that decision had been taken.
Bereits vergangene Woche hatten sich die Botschafter grundsätzlich auf eine Verlängerung der Austrittsfrist verständigt, nur die Dauer war noch offen geblieben. Heute Vormittag twitterte dann EU-Ratspräsident Donald Tusk:
Die verbleibenden 27 EU-Staaten sind übereingekommen, den Wunsch des Vereinigten Königreichs nach einer flexiblen Brexit-Verlängerung bis zum 31. Januar 2020 zu akzeptieren.
Die Brexit-Verlängerung ist deshalb flexibel, weil die Briten theoretisch die EU auch zum 1. Dezember oder zum 1. Januar verlassen können. Nämlich dann, wenn das britische Parlament das Austrittsabkommen mit der EU schon früher ratifiziert. Dieser Flextension genannten Lösung hatte auch Frankreich zugestimmt, obwohl Paris den Briten zunächst nur einen kurzen Aufschub von wenigen Wochen zugestehen wollte. Aus Diplomatenkreisen hieß es heute, dass es gelungen sei, die Einheit der verbleibenden 27 EU-Staaten zu bewahren. Und man gab Großbritannien mit auf den Weg, die nun gewonnene Zeit weise zu nutzen. EU-Parlamentspräsident David Sassoli twitterte nach der Verschiebung:
Dies gibt dem Vereinigten Königreich mehr Zeit, klar zu machen, was es will.
Nach der Einigung der Botschafter müssen nun noch die Staats- und Regierungschefs aller EU-Staaten den Beschluss formell bestätigen. Ein Routinevorgang, der, so teilte Ratspräsident Tusk weiter mit, schriftlich passieren soll und einen Sondergipfel nicht nötig macht. Mit der weiteren Verschiebung des Brexits ist ein chaotischer Austritt der Briten ohne Vertrag vorerst abgewendet. Klar machte die EU aber auch, dass sie nicht bereit ist, noch einmal über das Austrittsabkommen zu verhandeln. Und dass Großbritannien weiterhin ein Mitglied mit allen Rechten und Pflichten ist. Das bedeutet auch, dass London einen Kandidaten für die neue EU-Kommission benennen muss, wie eine Sprecherin der Brüsseler Behörde aus dem Beschluss der Botschafter zitierte.
The UK will maintain full rights and obligations in accordance with Article 50 of the Treaty on European Union, including the obligation to suggest a candidate for appointment as a member of the Commission.
Ob es dazu kommt, hängt allerdings davon ab, ob Großbritannien überhaupt noch EU-Mitglied ist, wenn die neue Kommission unter Ursula von der Leyen ihr Amt antritt. Was nach jetzigem Stand am 1. Dezember der Fall sein soll.
Also wäre der Brexit ein Fußballthema, dann könnte man sagen, die EU hat den Ball mal wieder rübergepasst nach London und nun muss das Unterhaus klären, wie die Partie weitergeht. Im Moment sieht's nach Neuwahlen aus, noch in diesem Jahr, aber auch das scheint leichter gesagt als umgesetzt. Denn, das kennen wir mittlerweile, die Abgeordneten in London sind seit Monaten groß darin zu sagen, was sie nicht wollen, weniger was sie wollen. Christoph Heinzle, unser Korrespondent, beobachtet die Debatte im Moment. Worum geht's gerade?
Nun, es ist jetzt nicht die Frage, was sie wollen, denn man nimmt eigentlich an, dass alle Parteien am Ende doch Neuwahlen wollen. Jetzt geht es darum, wie sie denn zu diesen Neuwahlen kommen und was denn in der Zwischenzeit, Brüssel hätte da ja gerne mehr Debatte drüber, überhaupt dieses Brexit-Abkommen tut. Also der Anlauf heute Abend, gerade steht er im Unterhaus und debattiert, streitet sich mit dem Oppositionsführer. Der Anlauf von Boris Johnson, dem Premierminister, lautet: bitte Neuwahlen am 12. Dezember. Das soll aber auch die Deadline sein, um meinen Brexit-Deal mit der EU noch durchzukriegen. Ihr kriegt noch ein paar Tage obendrauf, ihr als Abgeordnete des Unterhauses bis nächste Woche. Dann muss aber auch gut sein, die Deadline braucht man, sonst kriegt man nichts erledigt. Das so im Groben seine Argumentation. Er bräuchte heute Abend 2/3 des Unterhauses, 2/3 der Abgeordneten, um das durchzubekommen. Die wird er nicht bekommen, das ist absehbar. Damit ist aber die Idee der Neuwahlen nicht vom Tisch, denn dann gibt es eine weitere Initiative aus der Opposition. Lasst uns jetzt nicht mehr über Brexit debattieren erstmal, sondern geradewegs in die Neuwahlsteuern am 9. Dezember schon das schlagen die Liberaldemokraten und die schottischen Nationalisten vor. Das könnte eine Mehrheit finden morgen. Und dann wird auch wieder nicht über Brexit geredet, sondern über Brexit-Wahlkampf gemacht.
Das heißt, nach Ihrer Einschätzung geht es jetzt wirklich nur noch um die Frage, ob es der 9. oder der 12. ist?
Richtig, es geht aber vor allem auch, das nicht vergessen, um die Frage, wird jetzt noch irgendwie um den Brexit gerungen im Parlament, wird noch versucht mit allen Tricks und Kniffen, das vermutet die Opposition von Boris Johnson, versucht das irgendwie durchzuprügeln bis zur kommenden Woche, aber danach sieht es nicht aus und dann geht es wirklich um Wahlkampf und die Frage, an welchem Tag hat wer vielleicht die besten Chancen, wann sind die Studenten schon im Weihnachtsurlaub und wann sind andere wichtige Wählergruppen vielleicht am besten an die Urne zu bekommen.
Ja, wie ist das denn nach den Daten, die Ihnen vorliegen? Umfragen zum Beispiel auch, wer hätte dann die besten Chancen bei einer Neuwahl im Dezember?
Also zurzeit sieht es für Boris Johnson und die Tories, die Konservativen, sehr gut aus. Das lässt ihn auch diese Neuwahlen so beherzt anstreben. Aber beim schwierigen britischen Wahlrecht, in dem es ja nicht um nationenweite, also bundesweite Prozentzahlen geht, sondern um gewonnene einzelne Wahlkreise, ist das wahnsinnig schwer vorherzusehen. Die Liberaldemokraten erhoffen sich starke Zugewinne. Und die Labour-Partei weiß nicht recht, wie sie mit einer Wahl am Ende zurechtkommen wird. Da sieht es eher düster aus. Aber was am Ende eine Regierungsmehrheit sein könnte, wer der nächste Premierminister oder Premierministerin sein könnte, das steht tatsächlich in den Sternen.
Christoph Heinzle in London beobachtet die Situation weiter für WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Und damit sind wir bei der Thüringer Landtagswahl gestern rasant gestiegen. Dabei ist die Wahlbeteiligung, das ist ja gut. Rund 2/3 der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben und das ist viel mehr als früher. Profitiert davon haben vor allem die Linkspartei und die AfD. Und es gibt noch mehr bemerkenswerte Teilergebnisse zum Verhalten der Wählerinnen und Wähler gestern. Die Analyse von Angela Tesch.
Thüringen ist in die Jahre gekommen, zumindest was das Alter der Menschen im Freistaat angeht. Die stärkste Gruppe, eine reichliche 500.000, bilden die Jahrgänge ab 65. In der Enkelgeneration, also die 15- bis 24-Jährigen, leben gerade mal 164.000 in Thüringen. Das gibt die offizielle Statistik des Landes her. Das machte sich auch bei der Landtagswahl bemerkbar. Die CDU wird immer gern von den Rentnern gewählt, auch in Thüringen. Roberto Heinrich von Infratest DIMAP.
Die CDU ist überdurchschnittlich erfolgreich, weiterhin bei den älteren Wählern, vor allem ältere Frauen wählen überdurchschnittlich häufig die CDU. Die CDU in Thüringen ist eine Beamtenpartei, sie ist bei den Beamten überdurchschnittlich erfolgreich und darüber hinaus bei Personengruppen mit einem einfachen und mittleren Bildungsabschluss.
Der AfD wird nachgesagt, eine Partei für mittelalte Männer zu sein. In Thüringen konnte sie ein Viertel ihrer Wähler ab 18 bis Mitte 20 gewinnen. Bei der Linken war es jeder oder jede Fünfte. Als stärkste Kraft hat die Linke von allen Parteien außer der AfD Wähler zu sich holen können und auch 47.000 Nichtwähler mobilisiert. Die Linke sei nicht mehr nur die Partei der Alten und Abgehängten, sagt der Meinungsforscher.
Ja, da hat sich ein bisschen was verändert. Die Linkspartei hat überdurchschnittlich stark zugelegt bei den Angestellten. Ein gutes Drittel der Angestellten erreicht die Linkspartei. Die Linke ist vergleichsweise stark bei älteren Wählern. Gerade dort hat sie besonders deutlich zugelegt. Sichert sich aber auch den ersten Platz bei den Jüngeren. Also ist in vielen Bevölkerungsgruppen schlussendlich sehr gut aufgestellt.
Auch die Grünen konnten vor allem junge Wähler für sich begeistern. Das dürfte eine Folge des gestiegenen Interesses an Klima- und Umweltschutzfragen sein. Wahlsieger am gestrigen Sonntag war die AfD. Ihr gelang es, wieder einmal die meisten Nichtwähler zurück an die Wahlurne zu holen.
Ähnlich wie in Sachsen und Brandenburg ist es vor allem der AfD gelungen, viele Bürgerinnen und Bürger zu reaktivieren, die bei vorangegangenen Landtagswahlen nicht an die Urne getreten sind.
Gewählt wurde die AfD am wenigsten von den über 60-Jährigen, da waren es 18%. Am häufigsten machten die 35- bis 44-Jährigen ihr Kreuz bei der AfD und Arbeiter und Selbstständige. Gewählt haben sie die Höcke-Partei mehrheitlich aus Enttäuschung. Als Wahlmotiv war der Spitzenkandidat bei 14% ausschlaggebend. 72% gaben in der Nachwahlbefragung von Infratest-TIMAP an, die AfD aufgrund ihrer Sachlösung gewählt zu haben.
Analysen zur Landtagswahl in Thüringen. Ja, eins ist auf jeden Fall klar. Die bisherige rot-rot-grüne Mehrheit der Landesregierung, die gibt es nicht mehr. Doch Bodo Ramelow ist strahlender Wahlsieger und Ministerpräsident und das will er auch bleiben. Die Frage ist nur, mit wem kann er und will er in Zukunft regieren? Das klingt heute Abend nach anspruchsvollem Politdenksport in Erfurt. Da gab es gestern Abend ja schon reichlich Reaktionen. Heute kamen zusätzliche aus Berlin. Kai Clement fasst sie zusammen.
Die CDU hat eine Koalition mit dem Wahlsieger Die Linke bislang immer ausgeschlossen. CDU-Spitzenkandidat Mike Moring will nun wenigstens einer Gesprächseinladung der Linken folgen. Nicht mehr und nicht weniger, so sagt er. Nur ein Gespräch, so sieht es Moring, und doch eine Belastungsprobe für die Union. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner warnt, ihre Partei mache sich überflüssig, wenn sie jetzt nicht Haltung zeige. Ähnlich Carsten Linnemann, stellvertretender Vorsitzender der Union.
Wir sind an einer Wegmarke endgültig angelangt. Es stellt sich die Frage, ist die CDU in Zukunft noch Volkspartei, ja oder nein? Und deswegen müssen wir endlich Haltung zeigen und nichts anderes. Ansonsten mutieren wir zu einer Karaoke-Partei, die beliebig ist zu allen Ecken und Enden. Und damit muss Schluss sein.
Die Linke feiert ihren Spitzenkandidaten Ramelow am Tag nach der Wahl im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Der tritt als selbstbewusster Sieger vor die Presse.
Glauben Sie mal, ich habe Kraft und Energie genug, auch die nächsten 5 Jahre das Land eindeutig und klar zu regieren und das mit einer Partei, auf die ich stolz bin, nämlich die Linke.
Und das trotz des komplizierten Ergebnisses, bei dem alle gängigen Regierungsmodelle unmöglich sind. Koalitionspartner SPD etwa ist auf nur noch gut 8% abgerutscht. SPD-Chefin Malu Dreyer und Generalsekretär Klingbeil erklären das vernichtende Ergebnis mit der Polarisierung in Thüringen.
Wir haben gestern wieder erleben müssen in einem Wahlabend, dass es zu einer Zuspitzung, einer Polarisierung in einem weiteren Bundesland kommt und dass am Ende die Menschen sich für den amtierenden Ministerpräsidenten entscheiden, wenn die Alternative die Rechtsextremen von der AfD sind.
Am Nachmittag sitzt die dann auf dem Podium der Bundespressekonferenz zusammen mit Björn Höcke, dem Mann also, über den das Verwaltungsgericht Meiningen geurteilt hat. Eine Bezeichnung als Faschist sei ein, Zitat, auf überprüfbaren Tatsachengrundlagen beruhendes Werturteil und also zulässig. Der Thüringer Wahlerfolg, ein Rechtsruck der gesamten AfD. Parteichef Gauland erwidert zuerst, Höcke sei die Mitte der Partei. Ein kleines Missverständnis, so korrigiert er sich nun.
Er steht mitten in der Partei.
Die Ergebnisse, wenn man sie sich mal anguckt, sind ja relativ eindeutig. Man braucht keinen Taschenrechner, da reicht Kopfrechnen. Linkspartei plus CDU, eine solche Kombination im Erfurter Landtag, hätte eine stabile Mehrheit. Wären da nicht immer wieder laut vorgetragene Bekenntnisse der CDU, mit der Linken gibt's keine Zusammenarbeit, geschweige denn eine Koalition. Tja, steht dieser Satz jetzt noch oder wird er so langsam Geschichte? Anders gefragt, wie beweglich, wie dehnbar ist die Christlich-Demokratische Union? Dazu gab es heute intensive innerparteiliche Debatten. Vera Wolfskämpf.
Die Thüringen-Wahl hat die CDU so erschüttert, dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer es mit einer Beschwörungsformel versucht.
Die CDU gewinnt zusammen und wir verlieren zusammen.
Denn zuvor hatten sich innerhalb weniger Stunden mehrere Risse aufgetan. Der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mike Moring tritt am Morgen sichtlich frustriert auf. Das historisch schlechte Wahlergebnis lastet er auch der Bundespolitik an und widerspricht im gleichen Atemzug der Parteilinie, auf keinen Fall mit den Linken zusammenzuarbeiten.
Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen wichtig ist. Wir haben ja auch bisher gesehen, dass Berlin jetzt nicht sonderlich nützlich war für die ganzen Wahlwochen im Vorfeld. Und deswegen ist die Entscheidung, die wir für die Zukunft des Landes Thüringen treffen müssen, auch keine Frage, die in Berlin beantwortet wird, sondern die beantworten wir alleine in Thüringen.
Damit wird nach der kurzen Wahlnacht manch einer in der CDU schlagartig wach gewesen sein. Schließlich gibt es einen klaren Parteitagsbeschluss, weder mit AfD noch mit Linken zusammenzuarbeiten. So unterschiedlicher Meinung kommt die CDU-Spitze im Konrad-Adenauer-Haus zusammen. Den ganzen Vormittag dauern die Beratungen. Danach können CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und der Thüringer Spitzenkandidat Mike Moring wieder Arm in Arm auftreten. Einerseits hat die Parteispitze den Beschluss erneuert, dass die CDU grundsätzlich nicht mit Linken oder AfD kooperiert. Andererseits unterstützt das Präsidium Mike Moring.
Dass ich der Einladung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, Gespräche zu führen, aus staatspolitischer Verantwortung nachkommen kann.
Ja, Jamaika, Kenia, Simbabwe, egal welche Farbkombination von Flaggen man nimmt, keine von ihnen taugt zur Beschreibung einer künftigen Mehrheit im Landtag in Erfurt. Zumal, wir haben es gehört, CDU und auch die FDP nicht mit der Linkspartei formell koalieren wollen und keine demokratische Partei mit der AfD von Björn Höcke. Ja, und nun, wie kann er denn aussehen, der Weg zu einer tragfähigen Landesregierung in Thüringen? Mit dieser Frage muss sich vor allem die CDU auseinandersetzen. Dazu die Meinung von Uwe Lüb.
Kennen Sie noch Andrea Ypsilanti? Sie hatte als SPD-Spitzenkandidatin vor der hessischen Landtagswahl Anfang 2008 ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen, das nach der Wahl aber plötzlich anders gesehen. Es folgte das, was man heute im Zeitalter sogenannter sozialer Medien einen Shitstorm nennt, Kritik von allen Seiten. Für das eigentliche Drama sorgten damals schließlich Abgeordnete der eigenen Partei, die Ypsilanti vollends die Gefolgschaft verweigerten. Nein, Geschichte wiederholt sich nicht, aber getreu der Einsicht, dass man das Leben, auch das Politische, erst in der Rückschau versteht, sollte die CDU in diesen Tagen an Ypsilanti denken. Zumal es bei der CDU in Wahrheit noch dicker kommt. Es gab nicht nur Wahlkampfversprechen, sondern es gibt einen erst 11 Monate alten Beschluss des Bundesparteitags in Hamburg. Danach lehnt die CDU Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken ab. Die Wahl in Thüringen ist der erste Test dieser Unvereinbarkeitsklausel und es ist gleich der Lackmustest. Wenn es leicht ist, Beschlüsse zu befolgen, weil sich die Frage davon abzuweichen erst gar nicht stellt, dann kann es jeder. Aber nach der Thüringen-Wahl ist es nun mal schwierig. Und daher kommt es jetzt auf Haltung an, wie sie CDU-Vize Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz einfordert. Ihr Kollege Volker Bouffier aus Hessen sieht es ebenso oder der Mittelstandspolitiker Carsten Lindemann. Sie alle sind nicht ohne Einfluss in der Partei. Je mehr sich so äußern, desto größer wird der Druck auf Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Druck, jede Liaison mit der eigentlich abgrundtief verachteten und bei vielen verhassten Linken zu verhindern. Schafft Kramp-Karrenbauer das nicht, schwächt sie das. Weiter, muss man sagen, denn längst ist sie angezählt. Die Anhänger des Friedrich Merz warten vermutlich nur auf die nächste Gelegenheit, ihren Mann doch noch in die erste Reihe zu schieben. Die Entscheidung über den weiteren Umgang mit der Linken in Thüringen liegt natürlich im Bundesland. Die Christdemokraten dort sollten aber die möglichen Folgen nicht zu gering einschätzen. Ein wie auch immer gestaltetes Zusammengehen der CDU mit der Linken hat eher was von politischem Harakiri als von Realpolitik. Die Partei könnte es zerreißen. Und noch was muss Thüringens CDU-Chef Mike Moring ins Kalkül ziehen. Wenn das Tabu nicht mit der Linken einmal fällt, wird es mit dem anderen, nicht mit der AfD, nicht mehr weit her sein. Bevor Moring sich auf die Linke einlässt, wird er an all das denken und vermutlich auch an Andrea Ypsilanti.
Der Kommentar im Echo des Tages von Uwe Lüb. Ja, ist immer wieder interessant, in welche Jobs Spitzenpolitiker wechseln. Oliver Wittke von der CDU, ehemals Oberbürgermeister von Gelsenkirchen und im Moment parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, wird im nächsten Jahr Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilienausschusses. Das wurde heute bekannt. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel wiederum wird momentan heiß gehandelt als Kandidat für einen Präsidentenjob, den nämlich des Verbandes der Automobilindustrie VDA. Sabine Müller mit Hintergründen dieser Personalie.
In der SPD sorgen Medienberichte für Unruhe, wonach Ex-Parteichef Sigmar Gabriel neuer Cheflobbyist beim Verband der Automobilindustrie werden könnte. Offiziell ist nichts bestätigt, VDA und Gabriel selbst schweigen, aber viele in der SPD schlagen schon die Hände überm Kopf zusammen. Das macht mich traurig, sagte ein Spitzengenosse, der nicht namentlich genannt werden will. Das ist aberwitzig, meint ein anderer. Das bestätige doch nur wieder das Klischee, dass sich Politiker die Taschen voll machen, sobald sie können. SPD-Parteivize Ralf Stegners knapper Kommentar, jeder muss selbst wissen, was er tut, macht deutlich, dass er wenig von diesem neuen Job für Gabriel halten würde. Freundlicher hört sich Generalsekretär Lars Klingbeil an. Sigmar Gabriel sei Wirtschaftsminister und profilierter Umweltminister gewesen. Er bringe viel mit, um den nötigen Wandel in der Automobilbranche energisch voranzutreiben. FDP-Chef Christian Lindner äußerte Zweifel, ob Gabriel, der enge Verbindungen zum VW-Konzern hat, geeignet ist, die ganze Branche zu repräsentieren, etwa auch mittelständische Zulieferbetriebe. Laut Medienberichten gilt Sigmar Gabriel als Favorit für den Posten als Präsident des Automobilverbandes. Außerdem soll die ehemalige CDU-Politikerin Hildegard Müller im Gespräch sein. Sigmar Gabriel gibt an diesem Freitag sein Bundestagsmandat zurück. Mitte September war die Karenzzeit abgelaufen, während der er als Ex-Minister keine Jobs in Branchen annehmen durfte, die während seiner Amtszeit in seinen Zuständigkeitsbereich fielen.
Informationen von Sabine Müller. Nicht jede Unterschrift auf nationalen Geldscheinen kann man entziffern. Die von Mario Draghi auf den Euro-Banknoten schon unter der Europafahne. Ja, man kann es lesen. 8 Jahre lang war der Italiener Chef der Europäischen Zentralbank EZB. Mittlerweile ist Draghi 72 und er geht diese Woche in Rente. Zu seinen Ehren und zu seinem Abschied hat die EZB heute Nachmittag einen Festakt organisiert. Mit dabei, logisch, die höchste politische Prominenz Europas und die Polizei.
Solche Polizeisirenen hört man selten vor den Türmen der Europäischen Zentralbank. Zahlreiche Polizeibeamte sind im Einsatz. Sie stellen sicher, dass die Verabschiedung von Mario Draghi drinnen nicht gestört wird. Dort herrscht währenddessen große Aufregung. Die ersten prominenten Gäste treffen ein. Der Chef des Hauses, Mario Draghi, kommt aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus. Er hoffe, Draghi habe sich hier ein wenig zu Hause gefühlt, sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, als er neben Draghi über den blauen Teppich schreitet. Er ist so blau wie die Europaflagge. Bekannte Notenbanker, Bankenaufseher, Wissenschaftler und Politiker, sie sind alle heute da, sogar Mario Draghis Familie. 8 Jahre hat er die EZB geleitet und gerade anfangs seien es stürmische Zeiten gewesen, erinnert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede.
Das waren keine einfachen Tage. Und auf den Märkten wurde über ein Auseinanderbrechen des Euroraums spekuliert. Davon sind wir heute, 8 Jahre später, weit entfernt. Das Vertrauen der Marktakteure in den Euro und den Euroraum ist zurückgekehrt.
Viele Redner feiern heute Draghi als Retter des Euro. Oft zitieren sie seine Rede vor 7 Jahren, die EZB werde alles tun, um den Euro zu erhalten. Noch grundsätzlicher fällt das Lob von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aus. Was wir heute feiern, ist das Handeln eines Mannes, der den europäischen Traum hochgehalten hat in einer Einrichtung, die während Krisenzeiten schon immer Stabilität und Robustheit bewiesen hat. Über all das Lob ist Mario Draghi sichtlich gerührt. Der scheidende EZB-Chef gibt es in seiner Rede direkt an seine Mitarbeiter weiter. Sie hätten entschlossen dazu beigetragen, die Geldpolitik der EZB umzusetzen. Und die, so sagt Draghi abschließend, habe nicht nur maßgeblich dazu beigetragen, die Inflation in der Eurozone anzuheizen und die Wirtschaft zu stützen.
Today, as Christine just
Heute sind 11 Millionen zusätzliche Menschen in Lohn und Brot. Das Vertrauen in den Euro ist auf höchstem Niveau. Unter großem Klatschen und Fotogewitter überreicht Draghi als symbolischen Akt eine massive goldene Glocke an seine Nachfolgerin Christine Lagarde. Diese Glocke benutzen EZB-Präsidenten, um in wichtigen Sitzungen für Ruhe zu sorgen. In 8 Jahren habe er sie nie benutzt, sagt Draghi und lächelt. Die künftige EZB-Chefin Christine Lagarde nutzt diese Gelegenheit, um ihre eigene Rolle und die ihres Vorgängers noch einmal klar zu definieren.
The Euro does not belong to you, you know that.
Der Euro gehört nicht dir, er gehört nicht der EZB, er gehört den Menschen und wir sind nur die Treuhänder. Lagarde sieht ihre Aufgabe vor allem darin, der europäischen Sache zu dienen. Passend dazu endet der Festakt mit der Europahymne.
Der Festakt zur Verabschiedung des langjährigen EZB-Chefs Mario Draghi aus Frankfurt war das, eine Reportage von Ursula Mayer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dass die schwarz-rote Koalition in Berlin nicht aus ziemlich besten Freunden besteht, das hat sich rumgesprochen. Aber der neue interne Konflikt über Außen- und Verteidigungspolitik in Syrien, der hat schon eine andere Qualität. Allein alleine, weil die beiden Minister Maas und Kramp-Karrenbauer sich sehr öffentlich behaken. Und das Echo ist verheerend. Georg Schwarte.
Beleidigte Leberwurst, unterwürfiger Auftritt, peinlich, unfassbar. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein deutscher Außenminister von Teilen des eigenen Koalitionspartners und der Opposition gleichermaßen mit derlei Vokabeln bedacht wird. Heiko Maas hat es jetzt geschafft. Sein Auftritt an der Seite seines türkischen Amtskollegen am Samstag in Ankara für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, den CDU-Politiker Norbert Röttgen, ein so wörtlich peinlicher Moment deutscher Außenpolitik. Röttgen jedenfalls müssen die Ohren geklingelt haben.
Für Dinge, die im Moment eher theoretischen Charakter haben, hat uns die Zeit gefehlt, weil den Menschen in Syrien die Zeit für theoretische Debatten fehlt,
sagte der deutsche Außenminister in der Türkei Richtung Deutschland adressiert, genauer ans deutsche Verteidigungsministerium, gemeint hier Ministerin Kramp-Karrenbauer. Ihr Vorschlag einer UN-geführten Sicherheitszone, den Maas aus dem Fernsehen erfuhr, ließ den Minister tief verstimmt, offenbar jahrzehntelange Gepflogenheiten vergessen. Es ist in der Tat seit Jahrzehnten für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Politiker der Opposition noch der eigenen Regierung kritisiert, twitterte Wirtschaftsminister Altmaier seinen Nachhilfe in Sachen Stil Richtung Außenminister. Der hatte am Samstag neben einem grinsenden türkischen Außenministerkollegen gestanden und seiner Kabinettskollegin samt ihres Sicherheitszonenvorschlages Folgendes hingeätzt.
Die Diskussion über die Sicherheitszone für Nordostsyrien hat in unserem Gespräch weniger Zeit in Anspruch genommen, als das jetzt hier auf der Pressekonferenz der Fall ist. Das sagt eigentlich alles.
Sollte übersetzt heißen, der Blödsinn, den Kramp-Karrenbauer formuliert, interessiert unter Erwachsenen niemanden. Die öffentliche Maßregelung durch Maas vermessen, sagt FDP-Fraktionsvize Theurer. Wer sich wie Herr Maas auf offener Weltbühne über einen Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin und CDU-Chefin als beleidigte Leberwurst lustig mache, schadet dem deutschen Ansehen in der Welt.
Der Chef der IS-Terrormiliz al-Baghdadi ist tot. Laut Angaben des Weißen Hauses haben ihn US-Spezialeinheiten aufgespürt im Nordwesten Syriens. Daraufhin habe er sich in die Luft gesprengt, so US-Präsident Trump. Laut Trump ist der Tod al-Baghdadis wichtiger als der von Osama bin Laden, der zu Zeiten von Präsident Barack Obama bekannt wurde. Aus Washington, Torben Ostermann.
Die Demokraten und die Republikaner sind sich einig wie selten. Der Tod al-Baghdadis ist ohne Frage ein wichtiger Erfolg. Doch da endet die Einigkeit auch schon wieder. Viele Demokraten stört vor allem die Art und Weise, wie sich Trump diesen Erfolg zu eigen macht. Der Erfolg dieser Mission sei vor allem den Spezialeinsatzkräften des US-Militärs zu verdanken. Schließlich habe der US-Präsident die Situation vor Ort durch seine Entscheidung, das US-Militär aus Nordsyrien abzuziehen, eher gefährlicher gemacht. So der demokratische Senator Chris Coons bei CNN.
Ich glaube, dass der Einsatz nicht wegen, sondern trotz Donald Trump erfolgreich war, trotz der Tatsache, dass er unsere kurdischen Alliierten hat hängen lassen.
Die Kurden in Nordsyrien waren enger Partner der USA im Kampf gegen die Radikal-Islamisten, bewachten bis zuletzt Gefängnisse, in denen hunderte IS-Kämpfer untergebracht waren. Coons kritisiert weiter, dass das Weiße Haus nicht wie üblich die führenden Vertreter der Parteien über die geplante Tötung al-Baghdadis informiert hatte.
Wenn es um den Kampf gegen den IS geht, dann sind wir nicht Demokraten und Republikaner, wir sind Amerikaner. Der amerikanische Präsident sollte ausreichend Vertrauen und Zuversicht haben, dass die Anführer der Parteien keine geheimen Infos über den Einsatz veröffentlichen würden.
Die Republikaner sehen das naturgemäß anders. Sie feiern ihren Präsidenten für den Erfolg, so auch Senator Lindsey Graham, enger Vertrauter Donald Trumps.
Der Präsident ist seit langer Zeit sehr entschlossen, al-Baghdadi zu töten. Ich möchte ihn und sein Team dazu beglückwünschen, dass sie dieses Ergebnis erzielt haben. Das ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Terror.
Viele Demokraten erinnerten an Barack Obama und seinen Umgang mit dem Tod Osama bin Ladens im Mai 2011. Ins Zentrum seiner Rede stellte Obama damals den Dank an die am Einsatz beteiligten Soldaten und den Schmerz vieler Amerikaner nach den Anschlägen vom 11. September. Anders als Trump verzichtete Obama auf eine detaillierte Beschreibung der letzten Sekunden des Al-Qaida-Terroristen.
We give thanks for the men who carried out this operation.
Ich danke denen, die an dieser Mission beteiligt waren. Sie stehen für Professionalität, den Patriotismus und den unvergleichlichen Mut derer, die unserem Land dienen.
patriotism and unparalleled courage of those who serve our country.
Donald Trump dürfte die Kritik an seinem Auftritt wenig stören. Für den zuletzt unter Druck geratenen US-Präsidenten kommt der Tod al-Baghdadis gerade recht.
Informationen von Torben Ostermann. Und das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.